Joy to the world haben wir gesungen zu Beginn des Gottesdienstes. Freude für die Welt. Freude für die Welt sollte die Geburt des Retters sein, der da angekündigt wird, auf den wir jetzt im Advent warten, auf den wir hinfiebern, zumindest auf diesen Heiligabend, an dem dann alles gut wird, hoffentlich. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das hat der Engel den Hirten gesagt. Und daher kommt der Text unseres Liedes. Joy to the world. Freude für die Welt. Jetzt ist es noch nicht ganz so weit. Wir haben noch einen Monat bis zum Heiligabend. Aber heute ist schon der erste Advent. Man konnte es schon ahnen, dass es bald wieder Advent wird, als es ab September so wieder Lebkuchen zu kaufen gab und Spekulatiuskekse. Ganz überraschend, wie jedes Jahr. Und irgendwie ist dann auf einmal erster Advent und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich nicht vorbereitet auf den ersten Advent. Es ist eben war es noch so heiß draußen und in meiner Wohnung. Und jetzt sollen wir bald Weihnachten feiern. Aber das Schöne ist, dass die Adventszeit ja genau diese Zeit der Vorbereitung sein soll. Ich muss noch gar nicht vorbereitet sein. Ich kann heute damit anfangen. Ich kann heute damit anfangen, mich auf das vorzubereiten, was wir an Weihnachten, was wir an Heiligabend feiern. Einige von uns lieben diese Zeit und haben schon überlegt, wie sie die Wohnung schmücken, welche Teile sie aus dem Keller holen, was sie dann irgendwann an den Weihnachtsbaum hängen werden. Und sie lieben es, Dinge vorzubereiten, schön zu machen. Und sie finden diese Zeit einfach so wunderschön. Mit Keksen und Heißgetränken und schönen Dingen. Und andere finden diese Zeit total stressig und können so gar nichts damit anfangen. Jedes Jahr wieder Weihnachten feiern, jedes Jahr wieder überlegen, wem muss ich jetzt was schenken. Eigentlich, die Leute haben doch schon alles, ja. Was sollen wir ihnen noch schenken? Das ist überflüssig, aber es wird ja auch erwartet. Viele machen sich auch viel Stress in dieser Zeit. Auch viel ungesunden Stress. Es gibt nie so viel Streit zu Hause wie an Weihnachten. Da gibt es Statistiken zu. Warum? Ja, weil dann alle da sind, dann kann man mal so richtig sich sagen, was man sich das ganze Jahr nicht sagen konnte. Aber endlich sind ja alle da. Es ist eine besondere Zeit, in der wir Dinge vielleicht auch intensiver wahrnehmen als sonst. Das gilt für die Freude, genauso wie für Trauer. Wie viele von uns haben in den letzten Monaten und Jahren Menschen verloren? Meine Eltern sind gestorben in den letzten Jahren. Ich habe in der letzten Woche von zwei Leuten gehört aus unserer Gemeinde, deren Eltern gestorben sind, wo Vater oder Mutter verstorben sind. Das ist etwas, was uns bewegt. Und es bedeutet, nächste Weihnachten wird nicht mehr so sein wie vorige Weihnachten. Wenn Menschen, die wir lieben, nicht mehr da sind, dann ist Weihnachten anders. Man steht morgens auf, und es ist dunkel, also nicht, wenn ich aufstehe, aber wenn ihr aufsteht, dann ist es noch dunkel. Und wenn man abends nach Hause kommt, ist es schon wieder dunkel. Das macht auch was mit den Menschen. Die dunkle Jahreszeit ist auch die Jahreszeit, in der es mehr Depressionen gibt als vorher. Jetzt mit der Corona-Pandemie noch begleitend. Depressionen haben nie so geblüht in Deutschland wie zu dieser Zeit. Und dann beschäftigt uns ja auch nicht nur Corona, uns beschäftigt der Krieg in der Ukraine, uns beschäftigt die Energiekrise. Wir haben alle Rechnungen gekriegt oder eine Info darüber, wie hoch die Vorauszahlungen sind demnächst für Strom und für Energie. Und manche von uns machen sich echte Sorgen. Man geht einkaufen und stellt fest, oh, das Pfund Butter kostet jetzt 3 €. Das ist schon erschreckend. Wie soll das alles klappen? Wie soll das alles funktionieren? In der Ukraine werden viele Menschen ein Weihnachten feiern müssen, das so ganz anders ist als letztes Jahr. Ohne die Menschen, die man liebt. weil die vielleicht schon geflüchtet sind. Ohne Wärme, weil die Heizung nicht geht. Ohne Strom und damit auch ohne Licht. Das ist eine Zeit, in der wir gerade leben, die ist echt krass. Die ist nicht so gemütlich wie in den letzten Jahren, nicht so entspannt. Wie kann man in so einer Situation feiern? Wie kann man in so einer dunklen Zeit Weihnachten feiern? Wir beschäftigen uns in den Adventspredigten mit einem einzigen Vers aus Jesaja. Der ist die Mitte unserer Predigten. Natürlich werden wir noch weitere Bibeltexte anschauen, aber dieser eine Vers ist die Mitte unserer Predigten. Dieser Bibeltext, über den wir sprechen, der ist etwa im 8. Jahrhundert vor Christus entstanden. 740, 750, im 8. Jahrhundert vor Christus. Und es war eine sehr dunkle Zeit damals für das Volk Israel. Es war schon zweigeteilt und die Assyrer waren gerade dabei, Juda, das Südreich, zu unterjochen, fertig zu machen. Das Südreich Juda hatte sich gerade verbündet mit den Assyrern, um gegen Israel zu kämpfen und gegen Syrien. Und die Assyrer hatten viel Spaß dabei, erst die kleinen anderen Völker zu besiegen und sich dann Juda einzuverleiben und zu besetzen. In diese schwere Zeit hinein kündigt der Prophet Jesaja die Geburt eines Königs an, der sein Volk retten soll. Und so haben die Leute das damals auch gehört. Da kommt jemand, da kommt ein Davidssohn, da kommt ein junger, neuer König und der wird uns retten. In diese dunkle Zeit spricht Jesaja Hoffnung rein. Damals und heute. Denn wir hören und wir lesen und verstehen diesen Text auf Jesus hin. Auf den Sohn Gottes, der die Herrschaft antreten soll. Hoffnung in der Dunkelheit. Und deswegen schreibt Jesaja in Kapitel 9, Vers 1 auch, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Jesaja weiß, wie es dem Volk geht. Es lebt in der Finsternis, es ist ohne Hoffnung und gerade deshalb braucht es diesen Text. Gerade deshalb braucht es diese Wegweisung, diese Zukunftsvision. Da kommt jemand. Ihr seid nicht vergessen. Gott hat euch nicht vergessen. Er sendet einen Retter. Und dann beschreibt Jesaja dieses Licht genauer in Vers 5. Und dieser Vers 5 ist der zentrale Vers. Und ich wünsche mir, dass wir ihn nach dieser Predigtreihe wirklich alle auswendig können. Alle. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ein phänomenaler Bibelvers, voller Freude und voller Tiefe, voller Begriffe, die noch erklärt werden müssen, die etwas bedeuten, die man erarbeiten muss, die man sich näher anschauen muss und wirklich in die Tiefe gehen. Ein Vers, der so voll ist mit Information und voller Freude. Und wir möchten uns diesen Vers genauer anschauen. Vielleicht gibt es da ein kleines Wort in diesem Vers, was wir gerne übersehen. Und ich empfinde dieses Wort als zentral. Weihnachten, Advent, ein Kind ist geboren, ein Sohn ist geschenkt. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Das, was Gott hier tut, ist, seinen Sohn zu schicken für uns, damit er Beziehung aufbaut. Er sagt nicht einfach, da kommt ein König, da kommt ein Retter, der wird das mal alles machen, sondern er sagt, dieser Retter kommt für euch. Dieser Retter kommt für dich. Das finde ich immer wieder wunderschön an der Bibel und am Wort Gottes, sie ist voll davon, dass Gott mit uns Beziehung aufbauen will. Denn wenn jemand für uns kommt, dann will er mit uns Beziehung haben. Dann ist es nicht einfach eine sachliche Information, es ist eine emotionale Information. Er will uns begegnen, er will für uns dieses Kind sein, für uns dieser Sohn sein, für uns dieser Herrscher sein und für uns wunderbarer Ratgeber und so weiter und so fort sein. Gott liebt uns als Menschen und er versucht es uns immer wieder zu sagen und in seinem Wort deutlich zu machen, er will Beziehung zu uns, zu dir, zu mir. Jesaja gibt diesem Kind Ehrennamen, Ehrentitel. Namen in der Bibel haben immer eine tiefere Bedeutung. Es bedeutet immer irgendwas. Und auch wenn wir, vielleicht erinnert ihr euch, als ihr als Eltern die Namen für eure Kinder ausgesucht habt. Was habt ihr euch dabei gedacht? Manche Kinder fragen sich das, was haben die sich dabei gedacht? Aber natürlich habt ihr euch was dabei gedacht. Ihr wolltet etwas Einzigartiges, etwas Schönes, etwas, das was Besonderes ausdrückt, das eine Verbindung herstellt zwischen euch und diesem Kind. Ihr wolltet dem Kind damit wirklich was Gutes tun. Und das ist ein guter Gedanke, weil man diesen Namen ja meistens bis zum Lebensende behält. Nomen est omen, sagt man. Der Name ist ein Zeichen oder der Name ist Programm. Benedikt, der Gesegnete. Man hat sich dabei was gedacht. Uwe, keine Ahnung. Ich habe mal nachgeguckt in so einem Wörterbuch, da stand, das bedeutet der Wilde, aber das kann es eigentlich nicht sein. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich vermute immer noch, dass mein Papa Uwe Seeler gesehen hat und den toll fand und dass es vielleicht daher kommt. Keine Ahnung. Aber ihr habt alle bestimmt sehr viel schönere Namen und die bedeuten richtig viel. Und ja, also wenn einer weiß, was Uwe bedeutet, kann er auch nach dem Gottesdienst gerne noch zu mir kommen. Ich bin aufnahmebereit. Der Name, den wir uns heute aber besonders anschauen wollen, das ist der erste dieser vier genannten, und zwar wunderbarer Ratgeber. Dieses Kind, der verheißene Königssohn, heißt wunderbarer Ratgeber. Ein wunderschöner Titel. Die entscheidende Frage, ob dieser Titel für mich relevant ist, entscheidet sich daran, ob er mein wunderbarer Ratgeber wird. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, aber für mich relevant wird er nur, wenn er mein wunderbarer Ratgeber wird. Dieser Jesus Christus, dessen Geburt da angekündigt wird, der will unser wunderbarer Ratgeber sein. Brauchen wir so jemanden? Fürs Miller im Video war das vollkommen klar. Natürlich brauchen wir so jemanden, der uns außergewöhnlich helfen kann. Aber dieser Vers stellt mir und dir diese Frage: Brauchst du, willst du diesen wunderbaren Ratgeber haben? Es gibt so viele Ratgeber, es gibt so viele Menschen, das war damals nicht anders als heute. Ein paar Verse vor unserem Text schreibt Jesaja folgende Worte. Jesaja 8, Abvers 19. Doch die Leute lehnen das Wort des Herrn ab. Sie suchen lieber Rat bei Menschen, die mit den Geistern der Verstorbenen Verbindung aufnehmen. Oder sie befragen Wahrsager, die geheimnisvoll flüstern und murmeln. Wenn sie auch euch dazu verführen wollen, dann entgegnet, warum wendet ihr euch nicht eurem Gott zu? König Ahas von Juda, der hatte sich damals mit den Assyrern verbündet. Er hat ihnen die Schätze Jerusalems überlassen, damit sie ihm gegen Israel und Syrien helfen. Ahas war ein gottloser König. Er ging nicht in den Wegen des Herrn, sagt die Bibel. Er war ein Götzendiener. Er betete Bale an, Götzen. Er diente ihnen. Er ist dafür bekannt, dass er seine Kinder geopfert hat im Feuer, diesen Götzen. Dieser Ahas erlebte, dass die Assyrer ihn unterstützten. Und dann kehrte sich alles um und die Assyrer übernahmen die Macht in Juda. Aber anstatt bei Gott Hilfe zu suchen, bei dem Herrn, suchten sie Hilfe bei Wahrsagern, bei Totenbeschwörern, bei allen möglichen, aber nicht bei diesem einen wunderbaren Ratgeber. Das war die Situation in dieser Zeit. Heute können wir auch überall Rat finden. Er wird überall angeboten. Horoskope sind immer noch in. Es ist mir ein Rätsel, dass diese Götze immer noch angebetet wird. Dass immer noch Menschen glauben, irgendwelche Planeten bestimmen dein Leben. Oder die Art und Weise, wie diese Planeten zueinander stehen. Es gab schon immer Ratgeber. Eine ermutigende Antwort für einen Ratsuchenden gibt es seit ein paar Jahren auch als Magneten für einen Kühlschrank. Das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. Kennt ihr das? Ich liebe das. Es ist kurz, knapp, prägnant und in der heutigen Sprache formuliert. Wer kennt noch die Jetzt helfe ich mir selbst Ratgeber? Kennt ihr das noch? Ah, ja. Genau, jetzt helfe ich mir selbst. Das ist oft unser Ansatz als Menschen. Eigentlich ist es ja Blödsinn. Ich helfe mir gar nicht selbst, sondern ich kaufe mir ein Buch, das mir dann hilft, damit ich mir dann selbst helfen kann. Das bekomme ich alleine hin. Alleine, sagen schon die ganz kleinen Kinder. Das ist etwas, was so ganz tief in uns drin ist. Wir wollen alleine. Wir wollen unser Leben alleine hinkriegen. Wir schaffen das. Niemand muss mir helfen. Es gibt sinnvolle Ratgeber. Da habe ich einen gefunden. Der ist gerade aktuell von der Verbraucherzentrale. Ratgeber Heizung. Wärme und Warmwasser im Haus. Ich denke, da kann man echt was lernen. Und es gibt Ratgeber, die mir nicht sofort gefallen. Habe ich auch nur das Bild da angeguckt und dann wieder weggelegt. Und dann gibt es noch Ratgeber, die offensichtlich denen zuerst helfen, die sie anbieten. Reich werden für Dummies. Kennt ihr das? Ist ein Taschenbuch, kostet 25 Euro. Merkt ihr was? Das ist cool. Das war eine coole Idee, haben die super umgesetzt. Und ich glaube, dieses Buch wird gut gekauft werden. Das ist relativ neu. Es wird gut gekauft werden. Ein Ratgeber. Reich werden ohne Arbeit, zum Beispiel. Coole Idee. Früher, als ich noch jung war, gab es diesen Dr. Sommer in so einer bekannten Jugendzeitschrift. Ich habe nur davon gehört. Es gab und es gibt so viele Ratgeber. Jetzt in Zeiten des Internets ist der größte Ratgeber Google. Du kannst Google alles fragen und du kriegst so viele Antworten, dass du keine neue Frage mehr stellen musst. Du kannst Google alles fragen. Der größte Ratgeber, der am meisten nachgefragt wird, ist Google. Wer kann mir wirklich helfen? Wer versteht mich wirklich? Wer kann meinem Leben Sinn geben? Gib solche Fragen mal ein bei Google, du wirst Antworten finden. Blödsinnige, aber Antworten. Und das bringt mich jetzt zurück zu der entscheidenden Frage. Willst du, dass dieser Jesus, der da angekündigt wird, dein wunderbarer Ratgeber ist oder wird? Vielleicht ist es ja noch nicht, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht. Vielleicht hast du nur von Leuten gehört, die diesem Jesus vertrauen und denkst, vielleicht, es könnte was dran sein. Aber vielleicht brauchst du auch gerade ein Wunder in deinem Leben. Vielleicht was deine Gesundheit betrifft, deine Finanzen, deine Beziehungen. Können wir Jesus so erleben, dass er wunderbarer Ratgeber ist? Was bedeutet das für mich und für dich, für unser Leben? In Hebräisch heißt dieses Wort wunderbar Pala. Wunderbar heißt aber nicht nur wunderbar, sondern auch unverständlich. Ungewöhnliches Phänomen heißt Pala. Jenseits, außerhalb des menschlichen Verstandes. Etwas, was weg ist von meinem normalen Denken. So wie auch wieder Jesaja es später formuliert in Kapitel 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dieser Gott sagt uns seine Gedanken, wenn wir den wunderbaren Ratgeber suchen. Und es wird wunderbar sein und vielleicht unverständlich und ungewöhnlich und nicht so ganz einfach und logisch im Normalfall. Es geht hier nicht darum, von Jesus mal einen guten Tipp zu bekommen. Wie sind die Lottozahlen nächste Woche? Was muss ich tun, um reich zu werden? Jesus sagt, kauf dieses Buch, 25 Euro ist nichts dagegen. Brauchst du einen wunderbaren Ratgeber in deinem Leben? Jesus wird selbst in der Bibel immer wieder als wunderbar beschrieben. Anders als wir uns das denken, anders als es in unsere Vorstellungsweise reinpasst. Jesus wird von einer Jungfrau geboren. Nee, klar, sagen wir. Gott sagt, kein Problem. Das ist wunderbar. Jesus redet mit 12 Jahren im Tempel mit den Schriftgelehrten über die Tora. Und sie verwundern sich über seine Intelligenz und sein tiefes Denken und sein Reden. Mit 12, da starten die Teens bei uns im Bibelunterricht und du wunderst dich auch, was sie noch alles wissen vom Kindergottesdienst und was nicht mehr. Da war Jesus im Tempel und diskutierte mit den Schriftgelehrten. Das ist wunderbar. Wenn Jesus lehrte, wenn er vom Reich Gottes redete, dann sprach er, sagten die Leute, mit einer Autorität, mit einer Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Man merkte, da ist jemand, der hat wirklich was zu sagen. Das ist wunderbar. Jesus tat Wunder. Er machte 5000 Leute satt. Er stillte den Sturm. Er heilt Blinde. Er weckt Lazarus vom Tod auf. Und nachdem er am Kreuz gestorben ist, steht er selber nach 3 Tagen wieder vom Tod auf. Das ist wunderbar. Das ist nicht normal. Das ist nicht die Realität, die wir ständig erleben. Das ist außergewöhnlich. Das ist jenseits von unserem Denken. Das ist Jesus. So ist Jesus. Darf sich dieser Jesus in deinem Leben als wunderbar zeigen? So ganz anders, als du es erwartest? Ratgeber, da steht im Hebräischen Yas. Und das bedeutet führen, beraten, herausfordern. Es ist nicht nur einfach ein Rat geben, es ist führen, vorweggehen und du folgst. Es ist beraten, das ist etwas Intensives, etwas Beziehungsorientiertes. Und es ist herausfordern. Anders als du es denkst, Jesus gib dir einen Rat und er fordert dich heraus. Er holt dich aus deiner Komfortzone heraus, aus deinem bisherigen Denken. Er redet herausfordernd mit dir. Er gibt nicht nur einfach die Antwort auf die Fragen, die wir gerne hätten oder die wir erwarten. Er führt uns, er fordert uns heraus und er berät uns. Menschen haben Jesus genau so erlebt. Ich habe Jesus in meinem Leben so erlebt. Und Armin Dörr hat Jesus in seinem Leben so erlebt. Und ich möchte Armin bitten, uns das ganz kurz zu erzählen.
Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich erlebt habe. Das reicht schon ziemlich weit zurück, über 30 Jahre mittlerweile. Und zwar ging es da um meine Berufswahl. Die Situation war so, meine Schulzeit, die ging langsam aber sicher zu Ende. Und ich hatte nicht den leisesten Schimmer, was ich anfangen sollte danach. Keine Ahnung. Mein Problem war nicht, dass ich mich für nichts interessiert habe oder dass ich keine Idee hatte. Eher das Gegenteil. Ich hatte viel zu viele Ideen. Ich konnte mir so viel vorstellen und mich hat alles interessiert. Also habe ich spätestens mit der 12. Klasse, meine vorletzte damals, angefangen, sehr konkret und zielgerichtet mit Menschen in meinem Umfeld zu sprechen, mich zu informieren über ihren Beruf, ihre Ausbildung, ihre tägliche Arbeit. Habe viel gelesen über unterschiedliche Berufsfelder, war mehrmals im Berufsinformationszentrum damals, im Arbeitsamt, habe mich auch professionell beraten lassen. Und ich hatte, wie gesagt, viele Ideen. Ich habe eine Zeit lang auch mal drüber nachgedacht, Fluglotse zu werden. Dann wäre ich schon viel früher hier im Rhein-Main-Gebiet aufgeschlagen. Aber auch das habe ich wieder verworfen. Ja, und so ging die 12. Klasse zu Ende und ich hatte irgendwie noch keine Idee und bin dann auf ein Sommerlager gefahren, eine Jugendfreizeit. Und da habe ich einen Jungen getroffen aus Berlin, der wusste schon ganz genau, was er machen will. Der war in derselben Situation wie ich, auch 12. Klasse, gerade zu Ende, noch ein knappes Jahr bis zum Abi. Und der wusste schon genau seinen Plan, der wollte Jura studieren in Kombination mit Wirtschaftswissenschaften. Und als er mir das erzählt hat, davon geschwärmt hat, da dachte ich plötzlich, Mensch, das klingt wirklich faszinierend. Ich habe mich sehr intensiv mit ihm unterhalten auf dieser Freizeit darüber und habe gemerkt, das spricht mich total an. Das ist irgendwas, da merke ich, ja, das könnte mein Weg sein. Ich habe natürlich auch in dieser ganzen Zeit Gott um Rat gefragt, weil ich dachte, Mensch, das ist so eine wichtige Entscheidung, das ist lebensbestimmend, das muss doch irgendwo auch von dem kommen, dem ich mein Leben unterordne, von dem ich Lebensleitung erwarte, der mich kennt, der meine Interessen kennt, der mein Umfeld kennt, der die Zukunft kennt. Aber bis zu dem Punkt hatte ich auch aus der Richtung nichts gehört. Und hier hatte ich jetzt zum ersten Mal die Idee, könnte das tatsächlich was von Gott sein? Ich meine, ich habe diesen Freund nicht um Rat gefragt und er hat mir seine Geschichte auch nicht erzählt, um mir einen Rat zu geben. Witzigerweise hat der später auch umgesattelt, der hat sein Lehramt studiert und diesen Plan nicht weiterverfolgt. Aber ich habe den weiterverfolgt. Ich bin damit weitergegangen zu Hause, habe mich da informiert, habe das weiter verfolgt und das hat sich dann tatsächlich als das Richtige für mich erwiesen. Und das habe ich so als wunderbaren Rat von Gott erlebt, weil ich auf diesem Weg bestimmt nicht anders gekommen wäre. In meinem Umfeld hatte ich damals überhaupt keine Juristen. Ich selber hatte keine Berührungspunkte bis dahin mit Jura, hatte so ein verschwommenes Bild von Anwälten aus dem Fernsehen, irgendwelche Strafrechtler, die da tolle Prozesse führen oder die Richter, die dann entscheiden darüber und mehr nicht. Das hat tatsächlich diesen Anstoß gebraucht auf dieser Freizeit, um überhaupt in diese Richtung zu denken. Und über die Jahre auf dem Weg hat Gott mir das auch immer wieder bestätigt, indem er mich da durchgebracht hat, über das Finden eines Ausbildungsplatzes, eines Studienplatzes, durch die Prüfungen hindurch bis zum Job hier in Frankfurt. Das hat Gott damals so eingefädelt, da bin ich fest überzeugt von. Das war sein wunderbarer Rat für mein Leben.
Super. Vielen Dank, Armin. Wenn Gott uns wunderbare Ratschläge gibt, ein wunderbarer Ratgeber ist, dann heißt das nicht, dass das immer was vollkommen Verrücktes sein muss. Es kann auch eine solche Situation sein, wo etwas ganz Neues einfach in dein Leben kommt, was du bisher noch nie gedacht hast. Und das ist Gottes wunderbarer Rat für dich. Und das Schöne ist, dieser Gott ist ein Gott, der gerne gibt, der gerne antwortet auf unsere Fragen. Der Bruder von Jesus, Jakobus, hat einen wunderschönen Brief geschrieben, über den wir auch schon gepredigt haben. Und er sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ein Gott, der das gerne gibt, was wir brauchen. Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deinen Rat. Ach nicht, du schon wieder. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er macht keine Vorhaltungen. Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, jetzt kommst du schon zum 20. Mal mit dieser Frage. Das tut er nicht. Er gibt gerne und er hört dir gerne zu. Er ist beziehungsorientiert. Er will das mit dir gemeinsam leben. Dein Leben will er mit dir zusammenleben. Er macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ich weiß nicht, was ihr an verletzenden Antworten vielleicht schon von Menschen gehört habt, wenn ihr Fragen gestellt habt. Aber Gott gibt gerne und er macht euch keine Vorwürfe, keine dummen Bemerkungen. Mich an ihn zu wenden, macht aber nur Sinn, wenn ich ihm vertraue, oder? Dem, dem ich vertraue, dem wende ich mich zu, auf den höre ich, von dem lasse ich mir was sagen. Die entscheidende Frage für heute ist, vertraust du diesem Gott? Vertraust du diesem Jesus? Und wenn du zu ihm kommst und ihn bittest um Weisheit oder um Wegweisung, um einen wunderbaren Rat, dann ist es wichtig, dass du nicht mit einer vorgefassten Erwartung kommst, was Gott dir denn gefälligst zu sagen hat. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte von Naaman oder Naaman, diesem syrischen Kriegsführer, der Heerführer, der unheilbaren Aussatz hat, der in Syrien da zu Hause ist, hat sich von seinem letzten Kriegszug eine Sklavin mitgebracht aus Israel, die seiner Frau helfen soll. Und diese Sklavin sagt, wir haben da in Israel einen Propheten, der dem lebendigen Gott folgt, der kann dir helfen. Und Naaman hat einen solchen Leidensdruck, dass er sich irgendwann wirklich auf den Weg macht. Und dann gibt es ein paar Umwege, aber ich lese euch mal die entscheidenden Verse vor. 2. Könige 5, Abvers 9. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor, bei diesem Propheten. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Und dann geht es noch weiter und lamentiert darüber, dass sie in Syrien viel sauberere Flüsse haben als diesen dreckigen Jordan und wie der da drauf kommen kann, ja, auf so einen Blödsinn. Und er zieht wieder ab und sagt, nee, hatte ich mir anders vorgestellt, mache ich nicht. Und seine Diener dringen dann so in ihn und arbeiten so an ihm, sagen, guck mal, du hast doch eigentlich nichts zu verlieren. Wenn du jetzt nach Hause kommst, da gucken dich alle blöd an und sagen, wofür war das jetzt? Und du fragst dich das auch selber, wofür war das jetzt? Probier es doch wenigstens mal aus. Und er lässt sich überreden oder überzeugen und er sagt, okay, ich probiere es aus. Und er geht zum Jordan und er geht in den Jordan und er taucht sich 7-mal unter und ist geheilt. Und ist geheilt. Stellt euch vor, der hätte nicht auf seine Diener gehört. Stellt euch vor, er hätte es nicht getan. Sein Leben wäre nicht nur unverändert gewesen, er wäre auch noch frustrierter gewesen als jemals zuvor. Und so hatte er ein neues Leben. Und er hatte nicht nur ein neues Leben, hat auch gesagt, Elisa, lass mich hier Erde mit nach Hause nehmen, weil ich will auf dieser Erde künftig in Syrien deinen Gott anbeten. Ich will deinem Gott folgen. Dieser Naaman hat Gott kennengelernt durch diese Erfahrung. Aber nur, weil er es sich erlaubt hat, etwas zu tun, was gar nicht seiner Erwartung entsprach. Wir sind oft so, wir erwarten, wir wissen schon, wie Gott handeln soll. Und wenn er es nicht so macht, dann geht das an uns vorbei. Naaman hat sich umstimmen lassen von seinen Dienern und war geheilt. Gott ist ein Berater, der uns herausfordert. Er fragt nach unserem Vertrauen. Das ist der Weg. Noch eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament. Ein reicher junger Mann, vielleicht der Autor von diesem Buch, oder vielleicht hat er in Kryptowährungen spekuliert, was auch immer. Dieser junge Mann hatte alles, was er brauchte. Er war wirklich stinkend reich und er war knackefromm. Der wusste, alles, was ich habe, ist von Gott. Der ging in den Tempel regelmäßig. Der gab seine Almosen an die Kranken, an die Armen. Der war fromm. Aber eine Frage trieb ihn um, die war, wie komme ich ins Reich Gottes? Wie komme ich ins Reich Gottes? Reicht denn das, was ich tue? Und er geht zu Jesus, er geht zur richtigen Adresse und sagt, Herr, was muss ich tun, damit ich ins Reich Gottes komme? Und Jesus sagt, cool, dass du da bist. Das Erste ist ziemlich einfach, halte alle Gebote. Halte alle Gebote. Dir ist schon gesagt, Mensch, was gut ist. Halte alle Gebote. Und der knacke, fromme, stinkreiche junge Mann sagt, das habe ich getan. Das habe ich immer getan und ich tue es heute. Ich halte alle Gebote. Und Jesus sagt, super, sehr gut, absolut, ich lobe dich. Dann fehlt dir nur noch eins. Gib alles weg, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Gib alles weg, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und der junge Mann sagt, das hatte ich mir anders vorgestellt. Gehen vielleicht auch 50%? Nee, das steht nicht in der Bibel. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat er versucht zu handeln. Aber er hatte sich das nicht so vorgestellt. Und dann steht da und er ging traurig hinweg. Weil er sich nicht darauf einlassen wollte, weil er Jesus nicht so sehr vertraute, weil es da einen Gott in seinem Leben gab, der noch wichtiger war. Er konnte nicht loslassen, was er hatte, um das zu bekommen, was ewig bleibt. Und in der Bibel steht auch, dass Jesus ihm hinterher sah und dass er ihn lieb hatte. So ist Gott, er will uns begegnen, er sucht die Beziehung zu uns. Er hat uns lieb und er will unser Bestes. Und dann gibt er uns manchmal Ratschläge, die so gar nicht unseren Erwartungen entsprechen, die uns auch überhaupt nicht gefallen. Aber es sind seine Ratschläge, herausfordernd. Wunderbarer Ratgeber, das ist Jesus. Die entscheidende Frage für dich und für mich ist, willst du, will ich diesem wunderbaren Ratgeber vertrauen? Glaubst du, dass Jesus für dich das Beste will? Dass dieses Kind, dieser Sohn für dich geboren ist? Und dass er ein wunderbarer Ratgeber sein möchte für dich? Dann vertrau ihm und geh zu ihm und frage ihn. Er wird dir antworten. Das hat er versprochen. Amen. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr vielleicht mal darüber nachdenkt. Eine Minute. An welcher Stelle meines Lebens sollte ich zu Gott gehen? Was sollte ich Gott neu hinlegen? Wo möchte Jesus mir ein wunderbarer Ratgeber sein? Wo brauche ich Hilfe? Wo brauche ich ein Wunder? Geht mit allem, was ihr habt, zu Jesus. Und erfahrt das, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist. Lasst uns einfach eine Minute ruhig sein und das vor Gott bewegen. Und in der Zeit könnt ihr als Team schon nach vorne kommen.